Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Wir sind in einer kurzen Predigtreihe, die uns nur im November begleiten wird und die wir Nachfolge gemeinsam leben genannt haben. Das haben wir nicht spontan uns ausgedacht, sondern Anfang des Jahres bereits geplant. Und ich erinnere uns ein bisschen an die Reise und die Predigtreihen, die uns in diesem Jahr begleitet haben. Wir sind als Matthäusgemeinde gemeinsam auf dem Weg, haben wir gesagt. Ein bisschen wie das Volk Israel, das war die erste Predigtreihe in diesem Jahr, die Erinnerung an das eigene Erbe lebendig gehalten hat und sich nochmal erinnert hat, woher kommen wir eigentlich nach dem Auszug aus Ägypten. Und auch wir haben das Erbe unserer Matthäusgemeinde versucht lebendig zu halten und haben einige Zeugnisse gehört im ersten Quartal dieses Jahres. Danach haben wir so ein bisschen auch wie das Volk Israel nochmal uns daran erinnert, hey, wenn du Christ wirst, dann ist nicht alles auf einmal anders, sondern da gibt es diese alte Identität. Bei den Israeliten war das diese Identität, Sklave zu sein in Ägypten, und diese Identität, die dürfen wir ablegen. Wir sind eine neue Schöpfung in Jesus. Und dann haben wir nach dem Sommer uns auf diese Reise des Glaubens gemacht, so nicht durch die Wüste direkt wie das Volk Israel, aber auch so auf dem Weg. Und wir dürfen lernen, Gott zu vertrauen. Vom Anfang des Glaubens bis, wenn wir ihn wiedersehen und er uns empfängt mit offenen Armen, dürfen wir Vertrauen lernen. Und das gilt vor allem auch für uns als Matthäusgemeinde in diesem Jahr, wo so viele Veränderungen auch anstehen. Und nach Dänemark wollen wir jetzt festhalten an der Gemeinschaft, die wir dort gebaut haben. Und gemeinsam lernen, Jesus nachzufolgen. Gemeinsam in Lobpreis und Gebet, darum ging es vergangene Woche, im Abendmahl, in der Vorbereitung auf die Ewigkeit. Und darum geht es heute, gemeinsam als internationale Gemeinschaft, die wir das zunehmend sind. Vergangenen Sonntag, falls du das verpasst hast, du kannst es nachschauen online auf YouTube oder ich nehme dich kurz in zwei Gedanken mit hinein. Da hat Kim Ahlers über Gemeinschaft in Lobpreis und Gebet gepredigt. Und sie hat das gemeinsame Gebet beschrieben und ich fand es so stark als das Herz unserer christlichen Gemeinschaft. Und sie hat uns eingeladen zur Gebetswoche und danke, dass ihr gekommen seid. Wo Gemeinde betet, erlebt sie das Wirken Gottes. Das glauben wir fest. Und das glauben wir nicht nur, das wissen wir, das haben wir immer wieder erfahren. Die Erde, sie hat gebebt an dem Ort, wo sich die Gläubigen in Apostelgeschichte 4 versammelt hatten, als sie beteten und der Heilige Geist erfüllte sie. Daran haben wir letzte Woche gedacht. Ein zweites, Kim hat außerdem gesagt, im gemeinsamen Lobpreis wird die hörbare Stimme der Kirche deutlich, spürbar. Wo wir aus vollem Herzen Gott miteinander singen und musizieren, da wohnt Gott, er nimmt seinen Platz ein auf dem Thron, in unserem Lobpreis. Hier und jetzt. Oder wie auch in der Vision des Propheten Jesaja beschrieben, oder auch einmal, so wird es sein im Buch der Offenbarung, in einer riesigen Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Sprachen und Kulturen heißt es da. Und genau da hake ich jetzt ein. Heute wollen wir schauen auf diese internationale Dimension von Gemeinschaft in Huchtingen. Hier in diesem Stadtteil erleben wir, wie Menschen aus vielen Nationen immer mehr auch Teil unserer Gemeinde werden. Das fängt bei mir an. Ihr habt euch entschieden, einen Halbvietnamesen anzustellen hier. Denn meine Mutter ist damals als eine der Boat People geflohen während des Krieges und ist hier gelandet und deshalb gibt es mich. Und ich habe immer wieder auch damit gehadert, nicht ganz dazuzugehören, zumindest optisch. Und ich weiß, wenn es dir vielleicht auch so geht, wie es ist, das Gefühl zu haben, nicht ganz dazuzugehören. Und deshalb haben wir gesagt, nicht weil es mein Anliegen ist, sondern weil es unser gemeinsames Anliegen ist, Anfang des Jahres, auch in unserer Vision, in unserem Vision Sunday, hey, wenn du eine andere Herkunft hast, wenn du von woanders herkommst, dann bist du nicht nur willkommen, du gehörst dazu, selbstverständlich. Wir haben diese Vision 2030 so formuliert, dass wir gesagt haben, alle Menschen sind hier willkommen und gehören dazu. Wir wollen eine Kirche sein für Huchting und umzu, für die Nationen, die hier leben, die hier hinzugezogen sind. Auch wenn wir wissen, das ist nicht leicht, da gibt es Herausforderungen. Wir verschließen die Augen davon nicht. Denn wir haben auch kein beliebiges Bild von Vielfalt. Es geht heute nicht darum, dass ich Vielfalt, eine beliebige Vielfalt feiern möchte, so wie das manche tun. Welche Vielfalt feiern wir? Es geht nicht darum, eine Vielfalt zu feiern, die ausarten kann und auch innerhalb unserer evangelischen Kirche ausartet. Vielleicht habt ihr mitgekriegt, eine Pfarrerin in Berlin-Kreuzberg segnet 4 Männer in einer polyamoren Beziehung. Es geht nicht um diese wieder biblische Vielfalt. Es geht um eine biblische Vielfalt, wo wir ein Abbild dessen sein wollen, was Gemeinschaft aus Gottes Sicht bedeutet, wie er sich das gedacht hat, wie er das gewollt hat. Und deshalb schauen wir heute auf die biblische Geschichte. Woher kommen eigentlich Sprachen, Kulturen, Völker dieser Welt und was hat Gott damit vor? Und ich nehme euch heute von 1. Mose bis hin nach Offenbarung und wir gucken mal, wo wir landen. Wir finden erste Antworten auf diese Frage, woher kommen Sprachen, Kulturen und Völker dieser Welt in 1. Mose 11, Vers 1 in der Geschichte vom Turmbau zu Babel. Da heißt es, zuerst hatten die Menschen alle noch dieselbe Sprache und den gleichen Wortschatz. Gott hatte mit Noah und seiner Familie einen Neuanfang gemacht und ihnen denselben Auftrag gegeben, den er auch schon den ersten Menschen gegeben hatte. In 1. Mose 9, Vers 1 lesen wir das. Seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Erde. Die Geschichte vom Turmbau zu Babel zeigt aber, dass die Menschen genau das nicht gemacht haben damals. Sie füllten die Erde nicht, sondern sie blieben an einem Ort und bauten sich eine Stadt. Kurz nachdem Gott einen Neuanfang mit den Menschen macht, rebellieren sie schon wieder gegen ihn. Und das lesen wir in den Folgeversen in 1. Mose 11, 2 bis 4. Da heißt es, in dieser Vorzeit zogen sie umher und fanden eine Ebene im Land Shinar, wo sie sich niederließen. Damals sagte einer zum anderen, los, machen wir Ziegel aus Lehm und brennen sie zu Stein. Die Ziegel wollten sie als Bausteine verwenden und Asphalt als Mörtel. Dann sagten sie, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. Und es gibt Bilder von diesem Turm, Bau zu Babel. Ihr seht das. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite aus dem 16. Jahrhundert, jemand, der sich das im Heute vorgestellt hat, wahrscheinlich war es ganz anders. Es gibt so Ausgrabungen, da sieht der Turm oder das, was vielleicht der Turm zu Babel gewesen ist, ganz anders aus, aber ihr kriegt so ein bisschen einen Eindruck davon, was dort die Menschen vorhatten. Eine Stadt bauen, einen Turm bauen, der bis zum Himmel reicht. Sich selbst ein Denkmal setzen. Oder so wie es im Vers 4 heißt, los bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis zum Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Gott macht einen Neuanfang mit Noah und die Menschen begehen direkt wieder zwei Sünden. Zum einen, sie suchen Ruhm für sich selbst und zum anderen, sie suchen sich Sicherheit auf eigene Faust. Nicht in Gott, sondern in sich selbst. Statt sich auf Gottes Schutz zu verlassen, bauen sie eine Stadt. Statt Gottes Namen zu ehren, wollen sie sich selbst einen Namen machen. Das ist das, was wir hier lesen. Obwohl Gott uns geschaffen hat, dich und mich geschaffen hat für Beziehung zu ihm, dass wir uns an ihm freuen, ihm vertrauen, ihn ehren. Aber die Menschen wollten Lobpreis für sich, Freude an sich selbst und vertrauten lieber sich selbst und ihrer eigenen Kraft. Und das direkt nach dem Sündenfall, direkt nach der Flut. Und wir merken, der Mensch bessert sich nicht, ne? Und bis heute merken wir, der Mensch bessert sich nicht. Und Gott reagiert darauf, auf dieses Vorhaben. Und wir lesen das in den Versen, die darauf folgen. 1. Mose 11, Vers 5. Da heißt es, Jahwe kam herab, um sich anzusehen, was die Menschen, in anderen Übersetzungen steht auch Menschenskinder oder was da eigentlich gemeint ist, die Söhne Adams. Also die, die in dieser Linie stehen. Was die Menschen da bauten. Eine Stadt mit einem Turm. Da sagte er, es ist offensichtlich. Sie sind ein einziges Volk und sprechen nur eine Sprache. Und was sie jetzt begonnen haben, zeigt, dass ihnen künftig nichts unmöglich sein wird. Sie werden alles tun, was sie sich ausdenken. Los, steigen wir hinunter und verwirren ihre Sprache, dass keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde. Und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Gott verwirrt die Sprache der Menschen, zerstreut sie über die Erde. Und seitdem gibt es Völker, Sprachen und unterschiedliche Kulturen. Gott hat dadurch ein System eingeführt in diese Welt, das durch den Stolz jeder Volksgruppe verhindert wird, dass die Menschheit noch einmal sich eins macht und gemeinsam sich gegen ihn erheben kann. Die Vielfalt von Volksgruppen und Sprachen ist deshalb, wenn wir es genau nehmen, eigentlich das Gericht Gottes über die Sünde der Menschheit. Aber gleichzeitig wissen wir auch, Gott ist souverän und er hat diese Sünde nicht nur zugelassen, sondern er hat sie eingebaut in seinen großen Plan. Warum hat er das zugelassen? Warum hat er diesen Plan eingebaut? Und ich möchte dir 5 Gründe nennen heute Morgen, die aufzeigen, warum dieser Plan gut war. Gottes Pläne sind immer gut. Aber warum diese Vielfalt Teil von Gottes Plan war und nicht nur das, sondern warum sie den Namen Jesus noch größer gemacht hat. Dieses Urteil. Und es sind 5 Gründe, die ich euch nenne und ich fange beim ersten an. Ich fange bei der Christenverfolgung an. Viele Sprachen verhindern nicht nur die Bildung einer globalen antichristlichen Macht, die das Christentum verfolgen kann. Wir erleben auch, und das widerspricht der menschlichen Logik, dass das Evangelium sich leichter verbreitet in vielfältigen dezentralen Strukturen. Wir denken häufig, was für ein Hindernis für Evangelisation, dass es 6.500 Sprachen gibt auf dieser Welt. Aber Gott sieht es anders. Gott sieht die größere Gefahr darin, dass die Bosheit der Menschen wieder dazu führt, dass sie sich eins macht, bündelt in einer Menschengruppe, Sprache und Regierung und sich erhebt gegen ihn. Und wenn wir in die Welt sehen, dann sehen wir, Evangelisation bringt mehr Frucht trotz 6.500 Sprachen auf dieser Welt. Das Zweite. Wir sehen, wie Gott eingreift und menschlichen Stolz bricht. Wenn Menschen sich selbst überhöhen, wie beim Turmbau zu Babel, dann schreitet Gott irgendwann ein. Aber Babel war nur der Anfang. Am Ende der Zeit wird Gott kommen und die große Stadt Babylon zerstören. Das kannst du nachlesen in Offenbarung. Das Wort Babel taucht im Hebräischen über 200 Mal auf und meistens heißt es aber eigentlich Babylon. Babel oder Babylon wird in Offenbarung 14, 8 bis 9 beschrieben als die große Stadt des Tieres, des Antichristen, die einmal für immer zerstört wird. Das lesen wir in der Bibel. Das Dritte. Jesus beansprucht alle Gruppen und Sprachen dieser Welt für sich. Das ist sein Machtanspruch. Und wir dürfen mithelfen. Er gebraucht uns. Matthäus 28, Vers 18 und 19. Ihr kennt diese Verse. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Das ist sein Machtanspruch. Und wir erleben, wir sehen das. Vielleicht nicht so sehr unter uns, aber mit dem Weitblick für diese Welt erleben wir, wie Menschen zu Jesus finden in aller Welt, in allen Sprachen. Weltweit wächst das Christentum und wir steuern auf 3 Milliarden Christen zu. Erweckung geschieht überall, weil die Autorität Jesu keine sprachlichen Grenzen kennt und keine geografischen Grenzen kennt, sondern sie überwindet und Menschen gerettet werden überall auf dieser Welt. Das vierte ist, dass Gott das zugelassen hat, das verstärkt noch mehr die Kraft seines Evangeliums. Die Botschaft vom Tod und der Auferstehung von Jesus, von seiner Vergebung und dass er alle Menschen annimmt als seine Kinder, das ist keine Botschaft, die im Mittleren Osten geblieben ist und nur für einen Stamm gewesen ist, sondern es ist eine weltweite Botschaft. Das Christentum ist nicht wie viele andere Weltreligionen in einer Region zu finden, in einer Region besonders dominant, sondern wir sehen, es breitet sich aus auf der ganzen Welt. Römer 1, Vers 16, da schreibt Paulus, sie, die gute Nachricht, meint er damit, ist Gottes Kraft und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt für den Juden zuerst und für jeden anderen Menschen. Das Evangelium durchbricht Sprachen und Ländergrenzen und ich habe das selbst erleben dürfen auf dem Missionsschiff Doulos, wo ich 2 Jahre lang in der Welt 28 Häfen und 24 Länder besuchen durfte. Angefangen durfte ich im Libanon über Ostafrika, den Indischen Ozean, den Persischen Golf, über Indien bis in die Philippinen. Und überall reagieren Menschen auf dieselbe Art und Weise auf die Geschichte zum Beispiel vom verlorenen Sohn. Sie erkennen sich darin wieder. Das Evangelium spricht jede Sprache. Und wir erleben das, wie Menschen überall darauf reagieren. Und ich wünsche mir, dass wir als Kirche das erleben, dass Menschen in Huchting darauf in derselben Art und Weise reagieren, dass sie merken, ich bin damit gemeint. Ich bin verloren und ich darf zurückkommen. Ich darf in die offenen Arme des Vaters rennen, egal aus welcher Herkunft und Sprache. Das Evangelium überwindet diese Grenzen. Und das fünfte und letzte. Am Ende der Bibel sehen wir, wohin das alles führt. Menschen aller Stämme, Sprachen und Kulturen beten Gott an. Das lesen wir in Offenbarung 5, 9 bis 10. Da heißt es, und die Menschen, sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwo hinkommst in eine andere Gemeinde, vielleicht auch schon mal das Privileg hattest, in ein anderes Land zu kommen und du erlebst, du kommst rein und obwohl ihr nicht dieselbe Sprache sprecht, nicht aus derselben Kultur kommt, du feierst Gottesdienst und du erlebst, hey, wir sind ein Volk, wir sind ein Königsvolk. Und obwohl da all diese Grenzen sind, wenn wir als Kinder Gottes zusammenkommen, ich habe das immer wieder erlebt, man kann füreinander beten, man kann miteinander weinen, man kann miteinander Gott lobpreisen, jeder manchmal auch in seiner Sprache und dann geht es ein bisschen durcheinander. Und der eine tut das lebendig und tanzt dazu und ruft und der andere tut das ganz andächtig und leise für sich. Und trotzdem, vielleicht geht es dir auch so, merkt man, wir sind ein Volk. Wir sind Kinder Gottes, die dasselbe erlebt haben, dieselbe Annahme erlebt haben und auf dieselbe Art und Weise darauf reagieren können, nämlich ihn anzubeten und das können wir gemeinsam tun. Und das ist auch nicht nur das Zielbild für Kirche, sondern es ist auch ein prophetisches Bild für die Zukunft, wie es einmal sein wird. Wir dürfen das jetzt schon üben hier in der Matthäusgemeinde. Wir dürfen uns jetzt schon an diesen Gedanken gewöhnen, denn so wird es einmal sein. Wir lesen das in Offenbarung 7, Vers 9, da heißt es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. Sie standen mit Palmzweigen in den Händen, weiß gekleidet vor dem Thron und dem Lamm und riefen mit lauter Stimme: Die Rettung kommt von unserem Gott, von dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Das ist unser Zielbild als Kirche. Nicht nur unsere bescheidene Vision als Matthäusgemeinde, das ist unser Zielbild als Kirche, ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Und deshalb feiern wir heute unsere internationale Gemeinschaft. Wir tun das nicht, weil das modern ist. Wir tun das nicht, weil Vielfalt angesagt ist, sondern weil es prophetisch ist. Weil es Gottes Gedanke ist. Und weil es zeigt, was einmal sein wird. Ich weiß nicht, wie du dazu denkst. Vielleicht denkst du, das ist ja alles wunderbar. Aber was ist, wenn das real werden soll? Wie kann das real werden? Vielleicht fragst du dich das auch bei all den Barrieren, die da sind. Es wird nur dann lebendig, auch unter uns, wenn wir zwei Dinge tun. Wenn wir unser Herz und unsere Gemeindetüren öffnen für Menschen, die anders sprechen, anders denken, anders aussehen. Und wenn sie reinkommen, wir ihnen vermitteln, du gehörst dazu, so wie du bist, so wie du sprichst, so wie du denkst. Und zweitens, wenn wir lernen, und da müssen wir in unserer aktuellen gesellschaftlichen, in diesem Klima, müssen wir uns als Christen wirklich, müssen wir aufpassen, dass wir Unterschiede nicht als Bedrohung sehen, dass wir Narrativen nicht auf den Leim gehen, sondern dass wir darin sehen, dass es gibt auch eine Chance in den Menschen, die hierher gekommen sind, Jesus gemeinsam größer zu machen. Und wir überlegen miteinander, was sind unsere Chancen. Und deshalb lade ich dich ein. Ganz konkret heute. Kannst du vielleicht nach dem Gottesdienst auf jemanden zugehen, den du nicht kennst, der anders aussieht, der anders denkt, der anders spricht? Man kann auch mit Händen und Füßen sprechen miteinander. Das funktioniert. Stellt euch vor. Lernt voneinander. Ich sage euch, wenn ihr die hergekommen sind, wenn ihr sie fragt nach ihrer Geschichte, ihr werdet berührt werden von dem, was Gott in ihrem Leben getan hat. Denn das war häufig kein einfacher Weg zu Jesus. Und es ist häufig für viele nach wie vor kein einfacher Weg, hier sonntags einfach in die Kirche zu kommen. Weil die Familie das vielleicht missbilligt. Sprecht sie an. Lernt von ihnen. Ermutigt einander. Betet miteinander. So kannst du das konkret werden lassen, noch heute. Oder du kannst den zweiten Gottesdienst mitnehmen und das nach dem 12. Gottesdienst ein bisschen schmecken, wo wir ein internationales Mitbringbuffet haben. Dann schmecken wir ein bisschen von dem, was kommt, von der großen Tafel in Ewigkeit, an der wir so bunt, würzig, vielfältig Platz nehmen werden, kannst du jetzt schon einen Vorgeschmack darauf bekommen nach dem 12. Gottesdienst. Und das Dritte, du kannst ganz konkret für dich jetzt oder zu Hause, wenn du merkst, in dir sind Vorbehalte, wenn du merkst, in dir sind Ängste gegenüber Fremden, wenn du merkst, wie das hochkommt, vielleicht auch schon während dieser Predigt du gesagt hast, dieser Schönredner da vorne, dann bitte doch Jesus, dass er dein Herz neu öffnet, dass es verändert. Dass er Mauern einreißt, die du vielleicht nicht selbst in dir gebaut hast, aber die da sind. Dazu lade ich dich ein. Denn wie es heißt in Offenbarung 7, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Sprachen und Kulturen. Wir wollen ein Teil davon sein, schon jetzt. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.